Thea Dorn schrieb: Deutsch nicht dumpf. Ein Leitfaden für aufgeklärte Patrioten. Heimat, Leitkultur, Nation, Patriotismus. Thea Dorn will diese Themen nicht den Rechten überlassen. Dürfen wir unser Land lieben? Dürfen wir es gar Heimat nennen? Falls ja, was meinen wir damit? Das Fleckchen Erde, auf dem wir zufällig geboren wurden, die Kultur, die uns geprägt hat, den Ort, an dem wir unseren Lebensunterhalt verdienen, das soziale Netz, das uns auffängt, wenn wir strauchen, den Staat, der uns eine liberale, demokratische Verfassung beschert. Wenn aber jeder unter Deutschland etwas anderes versteht, von wem reden wir dann, wenn wir sagen? Und hat Patriotismus heutzutage überhaupt noch eine Chance? Seit Jahren streiten wir und der Ton wird rauer. Befördert die Rede von Heimat und Verwurzelung oder gar Patriotismus ein rückwärtsgewandtes, engstirniges Denken, das über kurz oder lang zu neuem Chauvinismus, Rassismus oder Nationalismus führen wird? Oder ist das Beharren auf unseren kulturellen, historisch gewachsenen Besonderheiten in Zeiten von Migration, Globalisierung und Technokratisierung nicht vielmehr Grundbedingung dafür, jene weltoffene Liberalität und Zivilität zu wahren, zu der das heutige Deutschland ja inzwischen längst gefunden hat? Zunächst fragt die Autorin, ob es eine spezifisch deutsche Kultur überhaupt gibt. Sie lässt sich jedenfalls nicht in einem Atemzug beschreiben. Auszug. Wir haben zum Beispiel herausgefunden, dass zwischen den scheinbar höchst verschiedenen deutschen Kulturerrungenschaften mit dem Kindergarten, der Jugendherberge, dem Schrebergarten und der Freikörperkultur eine verblüffend enge Verwandtschaft besteht. Alle vier Phänomene sind Reaktionen auf die Sorge, dass der Mensch, vor allem der junge Mensch, sich im Zuge der Industrialisierung und mit dem Anwachsen der Großstädte zu weit von der Natur entfernt. Hat man dies erkannt? Erkennt man auch, dass der Kindergarten, die Jugendherberge, der Schrebergarten und die Freikörperkultur allernächste Verwandte der urdeutschen Liebe zur Natur, insbesondere zum Wald sind. Die Liebe der Deutschen zum Wald wiederum ist ein so komplexes Thema, dass sie Verbindungen zu nahezu allen Ausprägungen der deutschen Kultur hat. 500 Jahre bevor das Waldsterben eine der berühmtesten deutschen Ängste Karriere machte, befürchtete schon Martin Luther, den Deutschen könne es eines baldigen Tages an wildem Holze mangeln. Nichts besingt der Männerchor außer der Liebe und der Heimat lieber als den Wald. Kein Romantiker, der nicht Tag und Nacht im Wald umherwandelt. Die Autorin schwärmt davon, was der deutsche Wald alles ist. Sie nennt das Seelenreichtum. Machen wir einen Sprung, Auszug. Auch für Kulturen gilt: Inzest ist der sicherste Weg in die Degeneration. Befruchtung von außen muss sein. Aber sämtliche Wandlungen der deutschen Kultur, selbst diejenigen, die durch Fremdherrschaft, Römer, oder Besatzung, Franzosen, Amerikaner, bewirkt wurden, konnten sich nur vollziehen, weil sie in Deutschland irgendwann auf fruchtbaren Boden gefallen sind. Römische oder französische Viticulteure hätten es noch so Druck in der Kälte machen können, wenn die Deutschen nicht irgendwann Lust auf das neue Getränk bekommen und Lust darin gefunden hätten, es selbst herzustellen und am Schluss vielleicht sogar die Lehrmeister in der Kunst zu übertrumpfen. Dann hätte eine eigenständige deutsche Weinkultur niemals entstehen können. Dorn kommt zu dem Schluss, dass sich nationale Kulturen sinnvoll identifizieren lassen. Wir überspringen das Kapitel Leitkultur bis zum letzten Absatz. In der Tat halte ich es für die Schicksalsfrage der gegenwärtigen Menschheit, ob es uns gelingen wird, nicht abermals einen erbitterten Gegensatz zwischen Zivilisation und Kultur zu konstruieren, sondern zu begreifen, dass es sich um eine Spannung zwischen zwei Polen handelt und dass sich unser Menschsein einzig in diesem Spannungsfeld, einzig zwischen beiden Polen voll entfalten kann. Und ja, unsere hochtechnologisierte, vernetzte Welt verlangt uns alles ab und mutet uns noch mehr zu. Es ist ein Irrtum zu glauben, dass wir uns zum Ausgleich für diese Strapazen bei der Vermessung und Gestaltung unserer geistigen, sozialen und politischen Welt Nachlässigkeit leisten dürfen. Identität ist das nächste Thema. Auszug. Um kaum einen Begriff herrscht seit Jahrzehnten solch ein Gezerre wie um den Begriff der Identität. Die Linke trägt ihn stolz vor sich her, wenn sie Identitätspolitik betreibt. Die Rechte voran, die identitäre Bewegung, versucht ihn neuerdings für ihre Zwecke zu kapern. Die Postmoderne hält jegliches Identitätsgeschwätz für Wahn. Zitiert wird Wowereit, der bei seinem Coming-out sagte: Und das ist auch gut so. Auszug. Zwar wurde dieses Bekenntnis von den lieben Berliner Genossinnen und Genossen damals ebenso spontan wie kräftig beklatscht. Dennoch gab Wowereit damit keinem Mehrheitsaffen Zucker. Vielmehr stellte er sich in die Tradition sozialer Emanzipationsbewegungen wie der Frauen- oder eben auch der Schwulen- und Lesbenbewegung. Mit dem Slogan »Black is beautiful« gaben Afroamerikaner der weißen US-amerikanischen Mehrheitsgesellschaft bereits in den 1960ern zu verstehen, dass sie nicht einfach bloß schwarz sind, sondern dass dies auch gut so bzw. beautiful ist. Bevor dergleichen rhetorische Figuren im gesellschaftlichen Mainstream ankamen und dort zur x-beliebigen Identitätsbestätigungsfloskel verwässert wurden, waren sie also zunächst einmal selbstbewusste Kampfansagen von Mitgliedern marginalisierter und unterdrückter Gruppen in Richtung eben jenes Mainstreams, der sie marginalisierte und unterdrückte. Dorn zitiert Dietrich Dieterichsen: Was passiert, wenn man sich mit einer Identität versieht? Man bewaffnet sich. Die Identität ist genauso problematisch wie jede andere Waffe. Die Waffe an sich ist nichts, was es zu vergöttern gilt und was nicht zu kritisieren wäre. Wie weit die Gene bei der Identitätsfindung beteiligt sind, führt zu einem anderen Thema. Die Freiheit der Forschung ist ein weiteres hohes Gut, auch in unserem Land, ebenso wie die Freiheit des Glaubens. Deshalb muss frei geforscht und frei geglaubt werden dürfen. Aber sobald im politischen Diskurs wissenschaftliche Annahmen, keine hinreichend gesicherten Erkenntnisse und religiöse Überzeugungen als vermeintliche Totschlagargumente aus der Tasche gezogen werden, sind sie tatsächlich nur noch eins: Totschläger. Ein Auszug von Thea Dorn zur Anerkennung und Ablehnung. Richtig ist am linken Kampf um Anerkennung, dass ein Mensch nur dann eine Chance hat, eine eigene Identität zu entwickeln, wenn er nicht permanent Ablehnung erfährt. Wem von seiner Umwelt ununterbrochen signalisiert wird, er sei minderwertig oder gar abartig, kämpft in der Tat auf verlorenem Posten. Allerdings kann man auch zu Tode anerkannt werden. Was meine ich damit? Ich will damit sagen, dass ich eine Identität nur schärfen kann, wenn derjenige, der herausfinden möchte, wer er ist und wer es sein will, auch Widerstand und Ablehnung erfährt. Ich werde darauf zurückkommen, wenn ich unsere heutigen Identitätskonzepte im Allgemeinen betrachte. Hier sei lediglich angedeutet, dass ich es für einen verhängnisvollen Denkfehler halte, zu meinen, Identität nehme dann am besten Gestalt an, wenn einem alle Tag und Nacht auf die Schulter klopfen und sagen, toll bist du, ganz, ganz toll, weiter so. Individuelle Konturen entstehen nur im Wechselspiel von Anerkennung und Ablehnung, von Unterstützung und Widerstand, von Gelingen und Scheitern. Wir kommen zum Thema Identitäre. Hier geht es von der neutralen und der deutschen Seite zur dumpfen Auszug. Nun will ich mich aber, wie angekündigt, jenen Herrschaften widmen, die versuchen, den Identitätsbegriff der Linken zu kapern, indem sie sich selbst stolz Identitäre nennen. Im November 2007 gründete sich in Frankreich der Bloc Identitaire, aus dem später die Génération Identitaire bzw. die Identitaire-Bewegung in anderen europäischen Ländern wie Österreich und Deutschland hervorging. 2012 erklärte sie allen von den 68er-Bewegungen geprägten multikulturellen Gesellschaften per Videobotschaft den Krieg. Zu ihrem Banner kürten sie den griechischen Buchstaben Lambda in Gelb auf schwarzem Grund. Zum Verständnis. Wikipedia erklärt, ideologisch vertreten die Identitären einen Ethnopluralismus, wie er auch den rassistischen Vorstellungen des Nationalsozialismus oder der Apartheid zugrunde lag. Er geht von einer biologisch begründeten Einheitlichkeit einer Volks- und Abstammungsgemeinschaft aus und strebt die kulturelle Reinhaltung der Gesellschaft von äußeren Einflüssen an, die als fremd oder gar feindlich definiert werden. Daher fordert die IW ethnopluralistische Vielfalt statt kulturellen Einheitspreis. Jedes Volk, gemeint in einer völkischen Bedeutung als ethnisches Kollektiv, habe eine separate gemeinschaftliche Kultur und einen je eigenen Charakter, die gegen Bedrohungen und Vermischungen zu schützen seien. Im Zentrum der identitären Propaganda steht das Schlagwort vom großen Austausch. Derzeit werde mit den Mitteln der Migration die europäische Bevölkerung gegen eine nicht-europäische ausgetauscht, die in wesentlichen Teilen aus kriminellen und Sozialleistungserschleichern bestehe. Es handle sich bei Migration um einen reinen Bevölkerungstausch. Dörn sagt, die Identitären schnüren sich den blutig lehmigen Volksstiefel zum Wir. Utopisten dagegen bauen am Wir der Zukunft. Machen wir einen Sprung. Wie konnte es zum verheerenden Nationalsozialismus kommen? Auszug. Hitler hatte Deutschland nicht deshalb gleichschalten können, weil er das soziale Elend bekämpft und Autobahnen gebaut hatte. Die Deutschen waren dem Nationalsozialismus vor allem deshalb verfallen, weil er mit seinen Fackelzügen, seinem Fahnenpomp und seinen Massenspektakeln Politik für unpolitische bot. Den Nazis gelang das menschheitshistorische Schauerstück maximale Barbarei mittels maximaler Bürokratie zu installieren, ein Schauerstück, das auch die Stalinisten und Maoisten aufzuführen versuchten, aber nicht annähernd so perfide und perfekt umsetzen konnten. Zum Abschluss bringen wir Dorns Rede an die Ostdeutschen. Liebe Mecklenburger, liebe Brandenburger, liebe Sachsen-Anhalter und vor allem liebe Thüringer, liebe Sachsen, ich verehre eure Landschaften und wie ihr seht, bilde ich mir ein, eure Enttäuschung über und euren Zorn auf uns Wessis zu verstehen. Aber ich verstehe nicht, warum immer mehr von euch glauben, ihre Enttäuschung und ihren Zorn am effektivsten auszudrücken, indem sie bei Wahlen ihre Kreuze bei einer zunehmend rechtsextremen Partei machen. Etliche von euch haben bereits vor 1989 und auch danach noch für ein sozialistisches Deutschland mit menschlichem Antlitz gekämpft. Dass ich äußerst skeptisch bin, ob dieses alternative Deutschland eine gute Idee gewesen wäre, habe ich bereits zu Protokoll gegeben. Felsenfest bin ich jedoch davon überzeugt, dass das Deutschland, das der AfD vorschwebt, keine Alternative zum heutigen real existierenden Deutschland ist. Ich verstehe eure Wut auf Angela Merkel, die trotz Häuschens in der Uckermark, Sommers aus gelebter Wanderlust und Bekenntnisse zum Schweinebraten bis heute nicht die rechten Worte findet, die euch das Gefühl geben würden, eure Seelennöte wären bei ihr gut aufgehoben. Sie hat sich als die getreue Ziehtochter ihres westdeutschen politischen Vaters Kohl erwiesen, indem auch sie zu einer kalkulierenden Verwalterin der Macht geworden ist. Aber bitte, 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 pöbelt die Kanzlerin nicht an, wenn sie Wahlkampfauftritte bei euch absolviert. Rottet euch nicht vor Flüchtlingsunterkünften zusammen. Bespuckt keine Menschen, die eine dunklere Hautfarbe haben als ihr. Reißt keine antisemitischen Witze. Diffamiert die westdeutsche Vergangenheitsbewältigung und deren Zeugnisse nicht als Nestbeschmutzung. Zeigt den Westdeutschen, dass einer der Gründungsmythen eures einzigen Staates, der Antifaschismus, mehr als ein Mythos gewesen ist. Das Buch hat uns vieles zu sagen, wenn ich auch einige Thesen ablehne, wie zum Beispiel, Jesus sei der Ahnherr der abendländischen Demut. Da frage ich, ist Demut erstrebenswert? Für Utopien muss man doch kämpfen. Doch ist das Buch auf jeden Fall wert, es durchzuarbeiten. Deutsch, aber nicht dumpf. Von Thea Dorn. Erschien bei Knaus.